Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, es ist Vorfeiertag, es ist sehr früh. Ich bin in Gütersloh. Mein Name ist Hendrik Wiedewild. Ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist eigentlich aus Berlin. Und auch mein Podcast-Partner ist nicht da, wo er sonst ist. Max.
Ja, hi, ich bin nochmal für alle Maximilian Amos, Redakteur aus der Beck Aktuell Redaktion und heute in Recklinghausen, der wunderschönen Justizakademie des Landes NRW. Ich hoffe, demnächst auf Beck Aktuell ist dazu noch mehr zu lesen, warum ich heute hier bin, aber das sollen wir heute nicht besprechen.
Ja, wir werden jetzt aus den Hotelzimmern über ein paar Themen sprechen und ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn meine Stimme etwas rau klingt. Bei mir marschiert eine Erkältung an. Das sind heute unsere Themen. Wir sprechen über die spritzige Idee, den Rundfunkbeitrag einfach nicht zu zahlen, weil die Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht ausreicht. Da gibt es ein aktuelles Bundesverwaltungsgerichtsverfahren und wir sprechen mit dem Juraprofessor und Staatsrechtler Hubertus Gersdorf. Im VW-Abgasskandal gab es ein etwas kompliziertes und gemischtes BGH-Urteil, über das wir mit Joachim Jahn aus der Beck Aktuell-Redaktion sprechen. Und dann reden wir noch über die Ikone der Querdenker-Szene Ulrike Guerreau, eine Politikwissenschaftlerin, die noch einmal einen Kündigungsprozess verloren hat. Zum Schluss sprechen wir noch über einen Prinz und einen Hund.
Das hat uns bewegt.
Im Moment gibt's ja wieder mal eine Debatte darüber, ob der öffentliche rechtliche Rundfunk zu links ist. Der Fall Julia Ruß dürfte vielen Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich nicht unbekannt sein, denn der hat zuletzt für viel Aufregung gesorgt. Julia Ruß, die Moderatorin von Klar, einem Reportagemagazin des Bayerischen Rundfunks und des NDR, das gerade dazu geschaffen wurde eigentlich, so war die Idee, ein konservatives Gegengewicht im öffentlichen Rundfunk zu bilden zu den Stimmen von, naja, bekannten, prominenten Journalisten dort wie Anja Resch, Georg Restle, die alle von den Konservativen eher so in die linke Ecke so ein bisschen verortet werden.
Von mir auch.
Und von dir auch, gut, dann hat das klargestellt. Und naja, da wollte man in den ARD-Häusern eben so ein bisschen ein Gegengewicht bilden mit dieser Sendung mit Frau Ruß. Und das hat nicht so toll funktioniert, denn nach den ersten drei Sendungen gab es schon eine Unterschriftenliste von, ich glaube, 250 Mitarbeitern ungefähr des NDR, die gegen Ruß aufbegehrt haben, die sich in ihrer ersten Folge, glaube ich, etwas kritisch mit Migration zum Beispiel auseinandergesetzt hat. Und dann da wurden ja auch handwerkliche Fehler vorgeworfen, würde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber es war ein riesiges Politikum, hat dazu geführt, dass Ruß im Endeffekt die Sendung, soweit sie vom NDR produziert wird, also jede zweite Folge nicht mehr moderiert. Das macht jetzt, glaube ich, Tanit Koch, die ehemalige Bild-Chefredakteurin. Und Ruß ist zwar noch dabei, aber moderiert jetzt nur noch die Bayerischen Rundfunk-produzierten Folgen. Naja gut, also 250 Unterschriften finde ich jetzt gar nicht so viel. Der NDR beschäftigt rund 4000 Mitarbeiter in Festanstellung, habe ich mir nachgeschaut. Aber es wirkte natürlich schon wieder wie so ein Ausweis von linksgrüner Meinungshegemonie im öffentlichen Rundfunk, die ja sowieso immer als Vorwurf darüber schwebt. Ja, was macht man dann als Beitragszahler, wenn eines nicht passt? Ja, es gibt ja kein Abo, das man kündigen kann. Also klagen halt immer wieder Leute gegen die Erhebung, weil der Rundfunk nicht ausgewogen genug sei. Und eine solche Klage hat es jetzt auch zum Bundesverwaltungsgericht geschafft, das am Mittwoch dazu verhandelt hat. Es geht dort um die Klage einer Frau aus Bayern. Und die macht geltend, sie habe juristisch gesehen ein Zurückbehaltungsrecht an ihrem Rundfunkbeitrag, solange dort eben nicht ausgewogen genug berichtet werde.
Das klingt jetzt ziemlich wild, so ein bisschen wie dieser Typ aus Rostock, der mit 1-Cent-Münzen seine Gebührenschulden von, ich habe es nochmal nachgeguckt, 46.170 Euro wollte. Ist das jetzt dasselbe Kaliber?
Das war auch mein erster Gedanke, ja, wieder mal eine Querulantin. Aber, und das wurde dann sogar am Mittwoch noch unterstrichen, muss man sagen, in der Verhandlung. Denn da saß dann plötzlich nicht die Klägerin selber, sondern, so hat es zumindest das ZDF berichtet, ohne Ankündigung jemand von einer ÖRR, also öffentlich-rechtlich rundfunkkritischen Bürgerinitiative, die heißt Leuchtturm ARD, der saß dann plötzlich da am Klägertisch und dann meinte dann wohl der Vorsitzende Richter, ja, wir sind uns einig, dass er kein Prozessbeteiligter ist, schön, dass wir das klargestellt haben, und dann aber nachzuschieben, wir dulden sie am Tisch, also der durfte dann bleiben.
Also der saß also wirklich am Tisch und nicht im Zuschauerraum?
Nee, der saß wirklich vorne am Tisch, wo eigentlich die Klägerin
das
gesessen hätte.
Das ist eine lustige Geschichte, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich bin jetzt auch da. Ne?
Ja, genau. Also da sieht man schon, dass sie natürlich wahrscheinlich auch nicht eben nur in eigener Sache klagt, sondern das ist ja immer die größere Bewegung, die dahinter steht, der Ablehnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Insofern wahrscheinlich irgendwo wie immer. Ja, aber das Ganze hat dann tatsächlich auch ein bisschen juristische Substanz. Das sieht man schon daran, dass das Bundesverwaltungsgericht die Revision in der Sache wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen hatte. Das deutet ja schon darauf hin, dass das Gericht selber nicht davon ausgeht, dass diese Klage ganz großer Quatsch ist zumindest. Und inhaltlich geht es vor allem um die Frage, ob ein Konnex besteht zwischen der Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags und inhaltlichen Anforderungen an das Programm, das gesendet wird. In der Vergangenheit haben Gerichte eigentlich immer gesagt, dass es den eben gerade nicht gäbe, aber ganz so weit hergeholt, wie man erst vielleicht denken mag, ist es dann wohl doch nicht, denn das habe ich auch mal noch nachgelesen vorhin, denn das Bundesverfassungsgericht hat 2023 schon einen Beschluss erlassen, in dem es so ein bisschen die Tür aufgemacht hat für diese Idee und hat da geschrieben, es ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass bereits hinreichend geklärt ist, ob, und dann jetzt eine Auslassung, vor den Verwaltungsgerichten geltend gemacht werden kann, es fehle an einem die Beitragszahlung rechtfertigenden individuellen Vorteil, weil das Programmangebot nach seiner Gesamtstruktur nicht auf Ausgewogenheit und Vielfalt ausgerichtet sei und daher kein Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern bilde.
Ach, das ist aber eine sehr kleine Tür, ne? Also
das ist eine sehr kleine Tür, aber es ist ein Spalt, da scheint das Licht des besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch. Um Gottes Willen. Aber der Rundfunk...
Lassen wir alles drin. Ich finde das schön. Ja. Das Licht des besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich finde es toll. Lassen wir alles drin.
Ja, Pia wird mir wahrscheinlich böse Mails schreiben, aber das ist gut. Dann stellt sich natürlich trotzdem die Frage, ist denn jetzt der Rundfunk eigentlich wirklich zu links? Und wenn ja, warum ist das eigentlich überhaupt ein Problem? Kann man ja auch mal provokativ fragen. Über das und noch einiges mehr habe ich bereits am Montag im Vorfeld der Verhandlungen mich mit Hubertus Gersdorf unterhalten. Der ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht und auch Medienrecht an der Universität Leipzig und forscht und publiziert eben genau zu diesen Fragen. Herr Gersdorf, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Ja, schönen guten Tag, Herr Amos.
Vor dem Bundesverwaltungsgericht geht es ja um die Klage einer Frau, die der Meinung ist, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verfehle seinen Auftrag, da er kein vielfältiges und ausgewogenes Programm biete. Jetzt ist es ja so, grundsätzlich als Kunde muss man für ein Produkt, das einem nicht gefällt und das man deswegen auch nicht haben will, in der Regel auch nichts bezahlen auf dem freien Markt. Zahlende Kunden sind wir jetzt allerdings beim Rundfunkbeitrag ja nicht. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Einstieg. Wo ist denn der Unterschied?
Also der Rundfunkbeitrag ist eine Gegenleistungsabgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk schuldet dem Beitragszahlenden eine Gegenleistung. Und jetzt geht es darum, was wird im Einzelnen geschuldet? Was ist die Gegenleistung? Die Verwaltungsgerichte haben in den letzten nicht nur Jahren, sondern Jahrzehnten die Auffassung vertreten, dass die geschuldete Gegenleistung der Empfang der Rundfunkprogramme, des Rundfunkangebots, also der linearen Programme und der Telemedienangebote als solche ist. Aber Gegenleistung soll nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eben nicht die Qualität sein, also die Qualitätsanforderung, die der Gesetzgeber an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellt. Das soll nicht geschuldete Gegenleistung sein, sondern diese Verpflichtung soll im allein objektiv öffentlich-rechtlichen Interesse liegen und kein subjektives, einklagbares Recht für den Beitragszahlenden begründen.
Ja, jetzt geht es allerdings hier in diesem Rechtsstreit ja eben doch um die Qualität. Zumindest sagt ja die Klägerin, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben seinen Auftrag nicht erfülle und als Erfüllungsgehilfe einer irgendwie vorherrschenden staatlichen Meinungsmacht fungiere. Diesen Vorwurf kennt man ja auch so ein bisschen. Ne? Die Medien, die strahlen alle nur die Regierungsmeinung aus, zumindest die öffentlich-rechtlichen. Jetzt wurde ja auch kürzlich darauf wieder so ein Schlaglicht geworfen auf diese ganze Thematik durch den Fall der Journalistin Julia Ruß, die die ersten, ich glaube es waren drei Folgen von diesem Magazin moderiert hat. Klar, das vom NDR und vom Bayerischen Rundfunk zusammen produziert wurde. Und sie galt ja auch, Frau Ruß, als eine der wenigen konservativen Stimmen. So wurde sie jedenfalls wahrgenommen, die beispielsweise eher migrationskritisch auch mal sich äußerte im Rundfunk. Und dass diese ganze Debatte um ihre Person hat ja jetzt auch wieder mal so ein Licht darauf geworfen, auf die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben zu links sei. Jetzt frage ich mal ganz naiv, Herr Gersdorf, wäre das überhaupt ein Problem, wenn es so wäre?
Eindeutig wäre das ein Problem. Also wenn, so ist ja der Vorwurf von nicht nur einigen, sondern von recht viel, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht alle gesellschaftlich relevanten Meinungen gleichermaßen zu Wort kommen lässt, sondern eine gewisse Tendenz in wenigstens vielen Sendungen aufweist, dann ist das ein Problem, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk wenigstens als Gesamtheit darf nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Tendenz haben. Das ist kein Tendenzbetrieb, sondern so Karlsruhe, so das Bundesverfassungsgericht, es hat also das öffentlich-rechtliche System allen Tendenzen in der Gesellschaft Geltung zu verschaffen. Kein Tendenzrundfunk, sondern alle gesellschaftsrelevanten Meinungen müssen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Wort kommen können. Warum ist das so wichtig? Weil nur dann, wenn auch alle sich, salopp formuliert, abgeholt fühlen, wenn sich alle angesprochen fühlen, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine zentrale Aufgabe erfüllen, nämlich die Integrationsverantwortung für die Gesellschaft.
Ja, jetzt könnte man sich natürlich auch ganz naiv auf den Standpunkt stellen und sagen, warum muss denn der öffentliche Rundfunk überhaupt Meinungen abbilden? Könnte er sich nicht einfach als so eine Art gut finanziertes Nachrichtenmedium einfach darauf beschränken, das zu berichten, was ist, ohne irgendwas politisch zu färben, ohne irgendwelche Meinungen zu äußern? Oder ist das eben nicht konform mit dieser Integrationsfunktion, die Sie beschreiben?
Also das ist ja genau der Punkt. Es geht um die Pluralität. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat zwar auch eigene Meinung, aber im Kern leisten wir uns dieses System deswegen, weil er eben eine, so sagt es Karlsruhe, Medium-Funktion hat. Heute könnte man auch sagen, Plattformfunktion. Das heißt, alle gesellschaftsrelevanten Meinungen soll dort zu Wort kommen können. Und was ganz wichtig ist, auch die gesellschaftlich relevanten Themen, die gesellschaftlich relevanten Themen sollen zu Wort kommen, entsprechend der Interessen der Gesellschaft. Und da gibt es viele Vorwürfe an das öffentlich-rechtliche System, ob nicht bestimmte Themen deutlich viel zu stark akzentuiert werden und andere Themen deutlich zu wenig.
Das heißt also, dass man zum Beispiel Themen jetzt nicht ausblendet aktiv, dass man irgendwie Themen nicht bespricht, die Leute für relevant halten.
So,
ich sage jetzt mal Beispiel Migration, negative Auswirkungen von Migration.
Zum Beispiel Migration oder beispielsweise eben auch, so ist ja der Vorwurf, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr, sehr stark immer über das Ausland berichtet, schon auch in den Nachrichtensendungen unglaublich Einzelheiten in den Vereinigten Staaten oder wo auch immer darüber berichtet wird. Und da muss man einfach auch mal fragen, ist das für die Bundesrepublik Deutschland das entscheidende Thema oder sind nicht andere Themen relevant? Es muss darüber ein Dialog stattfinden und es muss vor allem eine Empirie erfolgen. Und das ist der entscheidende Punkt, ob wirklich auch in gegenständlicher und meinungsbezogener Hinsicht die Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleichmäßig abgebildet ist.
Ja, jetzt sprechen Sie es schon an Empirie. Es gibt ja also offensichtlich keine irgendwie gearteten Studien oder Erkenntnisse dazu, ob dieser Vorwurf, der ja von vielen erhoben wird, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei zu links, zu was auch immer, ob der berechtigt ist. Sie sagen also, man bräuchte da eigentlich mal eine wirkliche Grundlage, auf der man diskutieren könnte über die Inhalte.
Ja, völlig richtig. Das ist ja das Erstaunliche. Also wir machen ja immer Wahrnehmung. Ja, jeder hat ja seine persönliche Wahrnehmung. Viele sehen regelmäßig die Nachrichten und rezipieren auch das öffentlich-rechtliche System. Und da hat man seine persönliche individuelle Wahrnehmung. Ja, das ist gänzlich unwissenschaftlich. So kann Gerichte nicht vorgehen. So darf die Wissenschaft erst recht nicht vorgehen. Was wir brauchen, sind Tatsachen. Wir brauchen schlicht und ergreifend evidenzbasierte Daten darüber, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Programmauftrag entspricht, also in thematischer, aber auch in meinungsbezogener Hinsicht vielfältig berichtet. Und dazu müssen Daten erhoben werden. Und da muss man dann sehen, wer kommt wie häufig in welchen Sendungen zu Wort. Und das muss öffentlich gemacht werden. Und genau diese Daten liegen so nicht vor. Wir spekulieren. Es wird vorgetragen, auch in den Rundfunkräten von bestimmten Personen. Jetzt legt uns doch bitte mal die Daten vor. Und die jeweilige Mehrheit in den Räten lehnt das dann ab und sagt, wir sorgen doch mit unserer pluralistischen Organisation für die Vielfalt. Aber wir haben keine evidenzbasierte Grundlage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Angebotsauftrag tatsächlich entspricht. Und das könnte zentraler Gegenstand des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht sein, dass ein Bundesverwaltungsgericht in Leipzig genau das von dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfordert, dieses vorzulegen.
Ja, genau. Also Sie sagten, es gibt ja diese Rundfunkräte, deren Kontrolle ja eigentlich die Überwachung der Einhaltung des Programmauftrags ist. Das heißt, das haben ja auch die Verwaltungsgerichte der Klägerin ja dann entgegengehalten, die ihre Klage abgelehnt haben und haben gesagt, also einmal ist der Rundfunkbeitrag sei ja sowieso nur zu entrichten für die als Gegenleistung für die Empfangsmöglichkeit, nicht dafür, dass man ein bestimmtes Programm bekommt. Und eben auch, dass es ja im Staat also plural besetzte Aufsichtsgremien gäbe, deren Aufgabe eben die Überwachung dieses Auftrags sei. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu, weil die ja ganz wichtig sind. Also wer sitzt da drin eigentlich in diesen Rundfunkräten und was überwachen diese Gremien dann konkret?
Also die Leistungsfähigkeit der binnenpluralistisch zusammengesetzten Rundfunkräte, beim ZDF heißt das Fernsehrat, wird ja schon seit langem bestritten. Hm. Warum wird das bestritten? Es gibt, so hat sich das informell herausgebildet, einen CDU-Freundeskreis und einen SPD-Freundeskreis. Und diese beiden großen Gruppen organisieren letztendlich die Meinungs- und Willensbildung in diesen Kontrollgremien.
Okay.
Das ist die Welt der 50er, 60er, vielleicht auch noch 70er Jahre, als wir diese beiden großen Volksparteien hatten. Und da konnte unsere Demokratie vielleicht auch irgendwie mit leben. Aber die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren, schon Jahrzehnten, immer weiter fragmentiert. Es gibt gar nicht mehr die großen Volksparteien, sondern es gibt weiter neue aufkommende Organisationen und Parteien. Und die politische Landschaft hat sich schon viel stärker pluralisiert als das, was jetzt im öffentlich-rechtlichen System tatsächlich abgebildet ist. Also für diejenigen, die außerhalb dieser Freundeskreise, und das können ja gewichtige Gruppen mittlerweile auch sein, sprich's deutlich an, die AfD könnte das sein, die will weder in den SPD-Freundeskreis, aber die will auch nicht in den CDU-Freundeskreis. Ja? Aber so ist das organisiert. Das ist in einer fragmentierenden Gesellschaft nicht mehr hinreichend leistungsfähig. Die Beherrschung durch eine Partei, durch eine Gruppe kann ausgeschlossen werden, aber dass sich die maßgebliche Vielfalt dann widerspiegelt, ist damit nicht garantiert. Das zweite strukturelle Problem, was ganz wichtig ist, Sie hatten es schon angesprochen, ist, da gibt es in der Tat empirische Erhebung, dass der Journalismus insgesamt, aber vor allem auch der Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher dem rot-grünen Lager zugeordnet ist. Also das rot-grüne Lager überrepräsentiert ist im journalistischen Bereich. Ja? Das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf. Wir haben auch andere Bereiche, wie zum Beispiel Militär und Polizei, da ist es dann umgekehrt. Ja, das sind eher die rechteren angesprochen und da muss man auch gegen vorgehen. Aber für einen pluralistisch sendendes Unternehmen ist das natürlich auch ein Problem, wenn schon aufgrund der persönlichen Überzeugung eben der journalistische Bereich eher einem rot-grünen Bereich zuzuordnen ist. Umso wichtiger ist, Sie sehen, die Rundfunkräte funktionieren noch begrenzt. Der journalistische Bereich ist auch nicht automatisch pluralistisch. Umso wichtiger ist dann die Kontrolle. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Und die Kontrolle durch die Rundfunkräte ist nur begrenzt möglich. Umso wichtiger ist eine Kontrolle durch unabhängige Gerichte, die dort einen Blick drauf werfen, insbesondere darauf werfen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk evidenzbasierte Daten vorlegt, dass er tatsächlich seinem Angebotsauftrag entspricht. Also vielfältig berichtet in Meinungs-, aber auch in themenbezogener Hinsicht.
Ja, jetzt betreten wir natürlich auch ein sensibles Feld potenziell, wenn es darum geht, dass dann Gerichte darüber urteilen sollten, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Programmauftrag nachkommt, weil der pocht natürlich auch immer sehr auf seine Programmautonomie, die ja auch ein wichtiges Gut ist. Ne? Die Journalisten sollen selber entscheiden können, was sie senden, was wichtige Themen sind. Wie lässt sich das potenziell in Einklang bringen? Ist das nicht dann auch eine Gefahr, dass dann Gerichte sozusagen mittelbar den Rundfunkinhalt diktieren?
Da gibt es Grenzen, wenn man diesen Anspruch der Beitragszahlenden bejahen sollte auf Überprüfung des Angebotsauftrages durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann unterliegt dieser Anspruch Grenzen. Und Grenzen durch die früher sprach man Programmautonomie. Denn es ist in der Tat in erster Linie Sache des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu entscheiden, was er zur Funktionserfüllung für erforderlich hält. So, das ist richtig. Das bedeutet aber nicht, dass eine gerichtliche Überprüfung überhaupt nicht möglich ist, wie schon gesagt. Wenn das Bundesverwaltungsgericht, wenn das Bundesverfassungsgericht in Zukunft sagen sollte, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll erst einmal evidenzbasierte Daten bereithalten, aufgrund derer dann Gerichte entscheiden können, ob tatsächlich der Auftrag auch erfüllt wird, dann sehe ich darin überhaupt keinen Eingriff in die Programmautonomie. Ja, sondern die Programmautonomie gilt ja nur auf der Grundlage des Auftrages. Und hier geht es darum, ob der Auftrag erfüllt wird. Im Übrigen, da möchte ich darauf hinweisen, genau in diese Richtung geht der Reformstaatsvertragsgesetzgeber. Die Länder haben sich darauf verständigt, in Zukunft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuverlangen, eine Leistungsanalyse zu erstellen. Also genau das, was ich jetzt schon verlange, also Nachweis darüber zu bringen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Auftrag auch tatsächlich entspricht.
Ja, jetzt hat ja am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht eine Verhandlung angesetzt. Wir wissen aber noch nicht, ob es entscheiden wird. Deswegen frage ich jetzt mal, haben Sie denn eine Prognose aus Ihrer Sicht, wie es ausgehen wird? Wir senden das ja jetzt am Donnerstag. Sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann noch nicht wissen, wie es ausgegangen ist, was würden Sie prognostizieren?
Also ich könnte mir in der Tat sehr gut vorstellen, dass das Bundesverwaltungsgericht die jahrzehntelange Rechtsprechung der unterinstanzlichen Verwaltungsgerichte verwirft und grundsätzlich einen Anspruch der Beitragszahlenden auf Auftragserfüllung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bejaht, dann aber sagt, dass dieser Anspruch durch die Programmautonomie, durch die Angebotsautonomie der Sendeanstalten begrenzt wird und im Einzelfall dann noch zu bestimmen ist, wie weit dann die Justiziabilität reicht, also der Überprüfungsumfang durch die Gerichte. Aber das muss nicht grundsätzlich schon in diesen Verfahren entschieden werden. Das reicht ja im Grundsatz nicht aus. Wir brauchen evidenzbasierte Daten. Und diese evidenzbasierten Daten haben wir bislang nicht. Und vielleicht könnte das Bundesverwaltungsgericht genau so etwas einfordern. Das ist meine Prognose, vielleicht auch meine Hoffnung, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk gestärkt wird durch dieses Verfahren. Und er kann dauerhaft nur gestärkt aus dem Dialog hervorgehen, wenn er seine Integrationsfunktion auch tatsächlich nachkommt. Und die Integrationsfunktion kann er nur nachkommen, wenn alle gesellschaftsrelevanten Meinungen und alle Themen entsprechend ihrer Bedeutung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Geltung kommen und keine Kraft ausgegrenzt oder gar bekämpft wird.
Ja, so kann dann auch mal ein öffentlich-rechtlicher Gebührenstreit vor den Verwaltungsgerichten grundstützende Bedeutung für die Demokratie entfalten. Das war ein sehr interessantes und sehr aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, Herr Gersdorf, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich habe mich spitz zu bedanken.
Ja, Hendrik, du siehst also, das Ganze könnte wirklich spannend werden, wenn man mit Herrn Gersdorf geht. Das Bundesverwaltungsgericht hat eben verhandelt am Mittwoch und will sein Urteil nun am 15. Oktober verkünden. Wir bleiben also gespannt, was dabei rauskommt. Und halten euch natürlich auf dem Laufenden.
Damit haben wir nicht gerechnet.
Wenn ich eines nicht vertrage, dann sind es Meetings ohne Agenda. Es ist ein Rezept für verlorene 60 Minuten mindestens, wenn nicht klar ist, worüber man überhaupt sprechen will. Das nervt, kann aber wohl auch zu einem vernichtenden BGH-Urteil führen. Das hat jetzt der VW-Konzern in einem weiteren Verfahren zum Dieselskandal lernen müssen. Worum geht es? Ich lese viele Texte, die von Vorwissen ausgehen und daher kaum durchdrungen werden. Daher noch einmal ganz zu Fuß. Erstens, VW hat Kunden und Aktionäre hintergangen, indem es seine Autos manipulierte. Die konnten Teststände erkennen und gezielt die Emissionen senken. Dann gab es viel Streit zwischen VW, seinen Aktionären und den Managern. Worum ging es jetzt am BGH? Es hat der zweite Senat entschieden, da geht es ums Gesellschaftsrecht, um Fehlverhalten der VW AG gegenüber Aktionären. Und das in zwei Fällen. Und wenn es um Aktienrecht geht, dann gibt es kaum einen, den ich lieber in der Leitung haben will, als Joachim Jahn aus der Beck Aktuell-Redaktion, der dort auch Mitglied der Schriftleitung der NJW ist. Und der ist jetzt hier. Hallo Joachim.
Ja, hallo Henrik.
Ich sagte es schon, es geht um Beschlüsse der Hauptversammlung zu vergleichen. Solche Vergleiche hat VW geschlossen, einerseits mit den Managern, was deren Haftung angeht. Der Deal war also, wir wissen, ihr habt Mist gebaut, dafür haben wir so einen Untersuchungsbericht und ihr zahlt jetzt und wir schützen euch dann vor Ansprüchen Dritter. Man muss dazu wissen, damals sollte das alles sehr schnell gehen. Wir hatten ja die Situation beim Dieselskandal, dass in den USA es sehr schnell zu Urteilen der Justiz gab und in Deutschland wurde so ein bisschen, ja, ich sag mal, vor sich hingemüht und da gab es große Ungeduld. Das wird noch wichtig für diesen Fall werden. In diesem Vergleich stand nun also, dass Martin Winterkorn, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, 11,2 Millionen Euro an den Autokonzern zahlen sollte. Rupert Stadler als ehemaliges Vorstandsmitglied 4,2 Millionen. Das sind die Haftungsvergleiche, wo es also um die Haftung der Manager geht. Dann gab es aber noch einen Deckungsvergleich, und hier müssen wir ein bisschen was erklären, mit einer D&O-Versicherung. Die D&O-Versicherung, das sind Versicherungen, die für Fehlentscheidungen von Managern haften. Hier ging es um 270 Millionen Euro, die VW haben wollte. Beide Vergleiche wurden auf einer Hauptversammlung beschlossen, auf derselben. Und dagegen haben Aktionärsvertreter geklagt. Darum ging es vor dem BGH. Joachim, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig wiedergegeben. Du bist der Experte und knietief im Thema. Was ist denn nun dabei rausgekommen?
Tja, ein eigentlich unerwartetes Urteil, weil man in Erinnerung haben muss, wenn man es verfolgt hat, dass die Hauptversammlung beiden Vergleichen, also du hast es ja geschildert, sowohl mit der D&O-Versicherung, also der Berufshaftpflicht-Manager-Versicherung, und für Aufsichtsräte gibt es die auch, wie auch mit den Top-Managern, insbesondere Winterkorn und Stadler. Diese Hauptversammlung hat mit über 99% der Stimmen zugestimmt, diesem Vergleich. Und dass der BGH dann doch noch ein fettiges Haar in der scheinbar schmackhaften und klaren Suppe finden würde, damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, bis mir in der Nacht vorher dann einfiel, also der BGH ist dann doch manchmal für Überraschungen gut. Und ja, die kamen dann auch.
Und was ist jetzt entschieden worden? Also was war das Problem? Weil zuvor hat es ja auch zwei Instanzen gegeben, die die Klage abgewiesen haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Absolut richtig.
Und dementsprechend, was hat der BGH jetzt da gefunden? Was ist das fettige Haar, um es mit deinen Worten zu sagen?
Genau. Das Landgericht Hannover hat überhaupt kein fettiges Haar gefunden. Das Oberlandesgericht Celle war dann schon so ein bisschen differenzierter. Aber der BGH hat, und da muss man jetzt abschichten, ist eben diese beiden Punkte, die du ja schon genannt hast, da hat der BGH etwas verschieden argumentiert. Nicht komplett verschieden, aber etwas verschieden. Fangen wir an mit der D&O-Versicherung. Da hat er gesagt, den Aktionären, also den Miteigentümern eben halt des VW-Konzerns. Gemeint ist hier immer die VW AG. Es gibt ja auch noch die VW SE, ne, die Societas Europaea, also die wiederum deren Tochter die VW AG ist. Aber hier war es eben die VW AG selber, also der Wolfsburger Autobauer selber, Europas größter Autobauer überhaupt. Die haben auf ihrer Tagesordnung, die ja der Vorstand dann immer verschickt, nicht so richtig genau deutlich sehen können, diese Miteigentümer, die Investoren, könnte man ja auch sagen, welche Reichweite dieser Entlastungsbeschluss, dieser Vergleich mit der D&O-Versicherung haben würde.
Mhm. Das heißt, im Grunde wussten die Aktionäre nicht, was sie da taten, als sie dann mit 99,schieß mich tot Prozent der Stimmen zugestimmt haben.
Also im einen Punkt waren es sogar 99,8%, im anderen waren es, glaube ich, 99,3%. Also eindeutiger kann man sich es kaum vorstellen. Aber in der Tat, der BGH hat gesagt, die konnten, was die D&O-Versicherung angeht, aus der Einladung nicht die volle Tragweite des Vergleichs mit der D&O-Versicherung erkennen. Das hängt auch damit zusammen, dass dieser, ist ja dann Kompromiss, ein Deal mit der D&O-Versicherung, in Wirklichkeit war es auch nicht eine, die teilen das untereinander dann wieder die Risiken auch auf ein ganzes Konsortium auf. Es betraf ja in Wirklichkeit, und das zum Beispiel war aus der Tagesordnung nicht so richtig erkennbar, nicht nur Herrn Winterkorn und Herrn Stadler, die ja so die Oberschurken sind, an die alle denken, sondern es betraf eine dreistellige Zahl weiterer Manager und leitender Ingenieure, was auch immer. Ich glaube, es waren 177 weitere Leute. Also das ergab sich so in dieser Tragweite, in diesem Umfang nicht aus der Tagesordnung. Und da
jetzt müssen wir, glaube ich, einmal ganz kurz einhaken, weil, also wenn ich mir das so anhöre als Außenstehender, der jetzt nicht ständig auf Hauptversammlungen herumläuft, frage ich mich doch so, Leute, eine Tagesordnung ist eine Tagesordnung, lest euch halt den Vergleich durch. Aber das scheint ja dem BGH offenbar nicht so zu gehen, diese Sichtweise. Welche Bedeutung hat so eine Tagesordnung denn? Also ist das ist ja wohl offenbar nicht vergleichbar mit dem, was ich in meine Teams-Meetings reinschreibe.
Ja, also eine Tagesordnung kann natürlich, wie es auch mit Gesetzen ist, nicht immer auf jegliches Detail eingehen. Hier muss man sehen, diese Hauptversammlung fand in einer ganz besonderen Situation statt. Sie war ausschließlich virtuell, also nicht mal hybrid, weil es war das Jahr, wir schrieben das Jahr 2021, die Corona-Seuche wütete und der Gesetzgeber hat ganz schnell ein Gesetz gemacht mit einer ganz komplizierten Abkürzung. Sie lautet, ich muss gerade nachschlagen, COFMG. Das ist das Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.
So. Ich sage einfach vereinfacht COFEFE, das COFEFE-Gesetz.
Genau. Also ein Sondergesetz, das ist eben halt Aktiengesellschaften, Genossenschaften und so weiter ermöglicht hat, sich nicht statt sich physisch zu treffen, die durften sich nicht mal physisch treffen, sondern ausschließlich eben online abzustimmen. Mhm. So. Und dieses Gesetz war insofern damals natürlich verständlich, es ging ja gerade erst los, keiner wusste, wie schlimm das alles noch wird mit Corona, Covid. Aber es hatte das Problem, es hat dem Vorstand, wenn es jetzt um Aktiengesellschaften geht, ein sehr weitreichendes Ermessen eingeräumt zu der Frage, die Fragen der Aktionäre, das ist ja der Sinn der Hauptversammlung, die sollen ja nicht diskutieren eigentlich, sondern sollen ja vor allem Fragen stellen. Und dieses Gesetz hat dem Vorstand eben das Ermessen eingeräumt, welche Fragen er dann auf der virtuellen Hauptversammlung beantwortet oder ob er die zusammenfasst. Er muss es auch nicht in wörtlicher Rede tun, sondern ja, wie gesagt, er darf es zusammenfassen. Und damit ist eben halt die Erkennbarkeit dessen, worum es ging, auf der Tagesordnung eben halt dann auch immer undurchsichtiger geworden.
Okay, das heißt also, durch diese Besonderheiten hätte man verlangen müssen, dass gerade bei so einer virtuellen Abstimmung mehr da reingeschrieben wird, insbesondere die Reichweite des Vergleichs in Bezug auf diese dreistellige Zahl von Managern, die da eben auch noch mit abgedeckt wurde. Okay, verstehe ich halbwegs. Was war mit dem anderen Beschluss? Da ging es ja um einen Vergleich nicht mit der DNO, sondern mit den Managern selbst. Aber auch der ist ja vom BGH kritisiert worden.
Der ist auch vom BGH kritisiert worden. Aber da muss man jetzt so ein bisschen warnen vor voreiligen Beschlüssen. Also ich persönlich würde mich schon freuen, wenn die Herren Winterkorn und Stadler nicht so billig davon gekommen wären, wie sie davon gekommen sind. Sie haben ja nur 11,2 beziehungsweise 4,1 Millionen zahlen müssen, die DNO-Versicherung, dazu sagt nochmal 270 Millionen. Aber was sind schon 11,2 Millionen für Winterkorn und 4,1 Millionen für Stadler bei Top-Managern, deren Monatsgehalt wahrscheinlich auch schon ungefähr 1 Million Betrag. Ne? Dazu kommt, das hat der BGH eben dann, also das ist erstmal eine Sache, die mich persönlich gestört hat und sicherlich auch große Teile der Öffentlichkeit, weil der Schaden schon damals für den VW-Konzern weltweit lag bei 32 Milliarden. Mhm. Sich zusammensetzend aus Strafzahlungen an Behörden und aus Schadenersatzzahlungen an Geschädigte, also an Käufer von Dieselautos, von bestimmten Dieselautos. Es ging immer um verschiedene Marken, verschiedene Motoren, da musste man da auch nochmal differenzieren. Und da hat der BGH jetzt aber nicht gesagt, das war nun komplett falsch, was da gelaufen ist, sondern der BGH hat nur gesagt, also da hätte die Vorinstanz, also das Oberlandesgericht Celle, doch nochmal ein bisschen genauer gucken müssen, ob die Auskünfte, die der Vorstand, wie gesagt, nach seinem Ermessen in zusammengefasster Form und so weiter gegeben hat, ob die nicht vielleicht unzureichend waren, insbesondere weil man in den Aktionären nur mitgeteilt hat, die regelmäßigen Einkünfte dieser beiden Top-Manager, aber nicht ihre Vermögenslage. Und die werden sicherlich in schönen Villen gewohnt haben und auch immer noch wohnen und Ersparnisse in ETFs und ich weiß nicht, wo angelegt haben. Und da ist dann schon die Frage, ob da nicht mehr zu holen gewesen wäre. Es ist jedenfalls ein krasses Missverhältnis zu den 32 Milliarden. Aber wie gesagt, der BGH hat nicht gesagt, das hätte so nicht sein dürfen, sondern er hat zurückverwiesen an das OLG Celle und die müssen jetzt nochmal prüfen, ob im Kontext von Tagesordnung eingereichten Fragen und zusammengefasst ergeben erteilten Auskünften die Sachen hinreichend erkennbar waren oder ob der Aktionär, die Aktionäre nicht doch damit rechnen mussten, dass da mehr zu holen gewesen wäre.
Also du hast ja in deinem Kommentar auf BackAktuell auch geschrieben, dieser Satz, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, der träfe hier jetzt nicht zu. Jetzt frage ich mich aber, du hast gerade darüber gesprochen, die Manager haben ein paar Millionen bezahlt, VW hat irgendwie über 30 Milliarden Euro eingebüßt. Staaten ist verurteilt, Winterkorn ist in diesem Limbo, weil dessen Strafverfahren im Moment nicht weiterläuft.
Genau, aus gesundheitlichen Gründen.
Aus gesundheitlichen Gründen, genau. Alles schön und gut. Aber und glaubst du, die müssen jetzt irgendwie auch deutlich mehr zahlen? Oder das hört sich jetzt gerade so ein bisschen zuversichtlich an.
Entschuldigung, Winterkorn aus gesundheitlichen Gründen im Moment gestoppt. Also da weiß man nicht, ob es jemals weitergeht mit dem Strafverfahren. Und fairerweise muss man natürlich sagen, das Strafverfahren kostet ihn selber natürlich auch einiges. Aber klar. So. Wohingegen bei Herrn Stadler ist es so, er ist verurteilt worden, hatte sogar ein Geständnis abgelegt und dann hat er trotzdem Revision eingelegt. Also in anderen Worten, auch bei ihm hängt das Strafverfahren noch in der Luft.
Genau, aber glaubst du, dass die jetzt doch noch mehr zahlen müssen im Nachgang dieses BGH-Verfahrens? Wird da noch irgendwas auf sie zukommen oder ist das jetzt eh, da die Messen eh gesungen?
Ja, das Lustige ist halt, dass man ist, also das OLG Celle und dann wird es vielleicht ja nochmal zum BGH gehen, ist eben nicht an diesem krassen Missverhältnis misst, sondern nur an der rein formalen Frage, reichten die Auskünfte an die Aktionäre?
So, das heißt aber, da passiert jetzt nichts mehr. Da kommt jetzt nicht noch doch noch eine größere Forderung hinterher. Oder es wird irgendwie, ne, wenn der Vergleich jetzt nichtig ist, dieser Zustimmungsbeschluss, dann ist der Vergleich weg. Kann dann noch irgendwas passieren?
Ja, da muss man eben halt differenzieren. Also der Vergleich mit der D&O-Versicherung, mit dem Konsortium ist nichtig.
Der ist nichtig.
Da gibt es im Moment, hört man, dass die gesagt haben, naja, vielleicht verhandeln wir nochmal miteinander, ob wir vielleicht auch ein bisschen mehr zahlen. Auch da ist es natürlich dem VW-Konzern, dem Vorstand, unbenommen, das Ganze einfach auf der nächsten HV nochmal zur Abstimmung zu stellen. Man muss ja sehen, die haben damals eine wahnsinnige Hektik betrieben. Die haben im Juni 21 den Vergleich geschlossen und im Juli, auch im Juli desselben Jahres, also einen Monat später, schon der HV die Sachen vorgelegt. Also so theoretisch kann man das Ganze nochmal zur Abstimmung stellen, was die D&O-Versicherung angeht. Und bei den Vergleichen mit Winterkorn und Stadler könnte man es auch nochmal zur Abstimmung stellen, muss es aber vielleicht gar nicht, falls das OLG Celle dann vielleicht wiederum mit Bestätigung anschließend durch den BGH sagt, es ist aber formal korrekt gelaufen.
Ja.
Der Gag ist folgender. Letztendlich, wenn es dann also nochmal zur Abstimmung gestellt wird, diese beiden Punkte, es ist realistisch gesehen unwahrscheinlich, dass da überhaupt wieder was anderes bei rauskommt, weil die VW AG gehört faktisch fast ausschließlich den Familien Pirch und Porsche, sowie dem Land Niedersachsen. Das ist ja traditionell. Es gibt ja auch das VW-Gesetz, das der EuGH mal so ein bisschen zurechtgestutzt hat. Und dann noch zu 10% einem Staatsfonds von Katar. Und so kamen ja auch diese überwältigenden Mehrheiten zustande. Verwirrend ist nur, wenn man flüchtig mal so im Internet guckt, wem gehört denn VW eigentlich, dann stößt man teilweise auf ganz andere Zahlen. Der sogenannte Streubesitz, also die kleinen Investoren, vielleicht auch sogar Privatleute, was auch immer, die haben eigentlich sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Aber, und da sind wir jetzt bei einer Besonderheit des Aktienrechts, die eben tatsächlich auch wiederum viele Leute nicht kennen, dieser Streubesitz hat nur stimmrechtslose Aktien. Also es sind zwar Anteilseigner, es sind Miteigentümer, aber sie können nicht abstimmen. Und die Aktien mit Stimmrecht, die gehören halt eben, wie gesagt, fast ausschließlich den eben genannten Großinvestoren. Und warum sollten die jetzt plötzlich das, was sie vorher ja schon mal eingefädelt und gebilligt haben, jetzt ablehnen?
Okay.
Theoretisch können sie sagen, nein, dann wollen wir jetzt ein bisschen mehr rausholen.
Gut, das heißt aber tatsächlich dann, dass diejenigen, die geklagt haben, jetzt nicht so die große Aussicht haben in praktischer Hinsicht auf Erfolg, auch wenn sie jetzt hier juristischen Etappensieg errungen haben, ist auch schön.
Also errungen sagen haben. Wir mal so, es wird jedenfalls nicht viel mehr Geld fließen. Man muss auch noch die Feinheit beachten, dass das Geld formal ja an die Gesellschaft, an den in die AG fließt. Damit aber natürlich indirekt den Aktionären auch wiederum zugutekommt, weil würde mehr Geld fließen, würde es natürlich den Wert der Anteile auch erhöhen.
So Joachim, wir wollen jetzt aber ja ein bisschen positiv rausblicken aus diesem Podcast. Kannst du irgendetwas Gutes diesem Urteil abgewinnen?
Ja, also es wird zwar nicht viel mehr Geld bei rausspringen, wenn überhaupt. Das macht also den Kohl nicht fett. Aber es war eine Stärkung der Aktionärsrechte generell. Und darüber haben sich die großen Aktionärsschutzvereinigungen inzwischen auch schon sehr erfreut gezeigt.
Prima, immerhin ein kleiner Lichtblick, so heißt das Ding, in den Herbst. Joachim, ganz vielen Dank für deine Zeit und dass du uns das Aktienrecht ein bisschen näher gebracht hast.
Sehr gerne.
Wie meinen?
So, dann kommen wir mal zu meiner Alma Mater der Universität Bonn. Die streitet sich nämlich gerade vor Gericht mit einer früheren Mitarbeiterin in einem Kündigungsprozess. Es geht dabei um die Politikwissenschaftlerin und frühere Bonner Professorin Ulrike Gero. Einige kennen sie vielleicht noch, sie saß früher auch öfter in Talkshows, etwa bei Markus Lanz, und ist damals relativ prominent geworden, als Corona noch ein großes Thema war. Sie stand im Lager der sogenannten Corona-Kritiker, was natürlich nicht bedeutet, dass man kritisch gegenüber dem Virus war, das vielleicht auch, aber vor allem gegenüber den Maßnahmen, die ergriffen wurden von Seiten der Regierung, und wurde deshalb auch oft von ihren wiederum Kritikern im Lager von diesen Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern verortet. Inzwischen ist sie auch Autorin eines Buches zu dem Thema, der Bestseller Wer schweigt, stimmt zu. Die FAZ nannte sie mal eine Ikone der Querdenker-Szene und bescheinigte ihr ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. Und die Taz zitierte sie mal aus einer Publikation mit den Worten: Wir bitten die USA, sich um Anthony Fauci, das war damals, glaube ich, so, dass der amerikanische Christian Drosten und Bill Gates zu kümmern. Wir schließen die WHO und durchforsten ihre finanziellen Verstrickungen mit der Pharmaindustrie. Wir lassen die dunklen Gestalten von Pfizer und Co. nicht entkommen, wie wir damals die Banker haben entkommen lassen. Also es hat natürlich schon ein gewisses Geschmäckle, die Aussagen. Später hat sie sich dann auch noch im Ukraine-Krieg mit ein paar umstrittenen Aussagen positioniert, hat damals die territoriale Integrität der Ukraine als historisch geradezu absurd bezeichnet.
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal einmal klarstellen, dass wir kein Hit-Piece-Podcast machen, in dem wir Frau Ulrike Gero demontieren wollen. Ich glaube, was Ulrike Gero selbst auch nicht von sich weisen würde, ist, dass sie zumindest umstritten ist. Kann man denn nun als Professorin, und deswegen sprechen wir ja über dieses Umstrittensein, kündigen, auch wenn sie nicht auf Lebenszeit verbeamtet ist, nur weil sie eben umstritten ist?
Nein, und darum ging es auch bei der Kündigung im Jahr 2023. Ist die erfolgt gar nicht, zumindest nicht offiziell. Aber ich habe das natürlich nicht ohne Grund alles erzählt, sondern um ein bisschen den Kontext darzulegen für Leute, denen dieser Name kein Begriff mehr ist. Die Uni Bonn hat sie damals rausgeschmissen. Es kam ihr allerdings auch wohl nicht ungelegen, dass man zu diesem Zeitpunkt dann einen Kündigungsgrund gefunden hat. Denn da hatten sich schon auch einige Studenten und auch, glaube ich, Mitarbeiter aus der Uni gegen sie gewendet. Teilweise war ihre Entlassung gefordert worden. Eigentlicher juristischer Grund waren aber Veröffentlichungen, darunter auch ein älteres Buch, das sie mal geschrieben hatte. Und in diesen Publikationen sollte sie Zitate von anderen Personen nicht kenntlich gemacht haben.
Es geht also mal wieder um wissenschaftliches Fehlverhalten.
Ja, im Ergebnis schon, obwohl sie genau das bestritten hat. Sie hat sich nämlich darauf berufen, dass ihr Buch gar nicht wissenschaftlich sei, sondern eigentlich Populärliteratur.
Okay, das heißt, eine Professorin läuft mit einem Buch herum, sagt dann aber, das ist gar nicht wissenschaftlich, sondern es ist Popliteratur.
Ja, zumindest, also dann, wenn es so was ihr gerade passt. Also das Arbeitsgericht in Bonn hat das auch ihr nicht geglaubt, genauso wenig wie das LAG Köln, also das Landesarbeitsgericht, und ihr vorgehalten, das Werk oder die Werke, das waren insgesamt mehrere, seien sehr wohl Ausweis ihres wissenschaftlichen Schaffens gewesen. Und das LAG, das ihre Berufung jetzt am Dienstag zurückgewiesen hat, stellte klar, dass es sich bei der Einhaltung wissenschaftlicher Standards um eine zentrale Anforderung an das Berufsbild einer Hochschullehrerin handle. Wer hätte es gedacht? Das Arbeitsgericht Bonn, also die Vorinstanz, schrieb in seinem Urteil damals, gerade im Bereich der Politikwissenschaft, und das fand ich ganz schön, könne auch Populärliteratur Wissenschaft sein, wenn sie als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist. Bei den fraglichen Publikationen von Gero handelt es sich um Werke im Kernbereich der wissenschaftlichen Expertise Geros, also Politikwissenschaft im weiteren Sinne eben. Wer die Vorteile einer als wissenschaftliche Leistung anerkannten Publikation in Anspruch nehmen, müsse auch die damit einhergehenden Pflichten beachten. Auch das LAG Köln bestätigt jetzt eben, dass diese Pflichtverletzung den Kernbereich ihres wissenschaftlichen Selbstverständnisse und ihre Tätigkeit betreffe und dass sich das eben auch im Rahmen von Forschung und Lehre zukünftig noch auswirken könne, wenn sie gegen diese Standards verstoßen habe und das eben schwerwiege und deswegen auch eine Kündigung rechtfertigen könne.
Aber du hast ja gesagt, die Publikationen waren schon älter, also vor ihrer Tätigkeit in Bonn erschienen. Inwiefern betraf das jetzt Ihren Job an der Uni? Ein akademischer Titel ist ja nicht aberkannt worden.
Richtig, also es ging nicht darum, dass sie diese Dinge erstmal überhaupt geschrieben hat und nicht richtig gekennzeichnet hat damals, sondern dass sie sie später bei der Bewerbung als eine Habilitation gleichwertige Schriften vorgelegt haben soll. Und Gero sei bereits im Rahmen des Bewerbungsverfahrens eben verpflichtet gewesen, so sagten die Gerichte, wahrheitsgemäße Angaben zu den Tatsachen zu machen, die eben ihre Eignung für die ausgeschriebene Stelle als Professorin begründen. Und nur solche Werke eben als habilitationsadäquate Arbeiten vorzulegen, die den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis entsprechen.
Ja, Schreiben ist immer gefährlich und es wird immer gefährlicher. Wir sehen das jetzt ja quasi jeden Monat. Ich bin inzwischen ja so weit, dass ich Promovierte und Habilitierte nicht mehr ernst nehme, solange sie nicht ein ordentliches Plagiatsprüfungsverfahren überstanden
haben. Finde ich vollkommen richtig.
Wir halten euch auch hier auf dem Laufenden.
Das pralle Leben.
Okay, jetzt kommen wir zum Schluss. Wir sind fast durch, haben noch Lesehinweise. Der erste Lesehinweis ist ein Interview mit dem Hamburger Medienanwalt Matthias Prinz. Der hatte Caroline von Monaco, Karl Lagerfeld und auch Ferdinand Piëch vertreten und übrigens auch Prinz Ernst August von Hannover. Vor 11 Jahren brach er beim Joggen zusammen und sitzt heute im Rollstuhl. Und der promotet gerade ein Buch und da hat er ausführlich mit dem Spiegel drüber gesprochen. Und das fand ich ziemlich interessant, denn Prinz ist da doch erstaunlich offen. Er spricht über sogar Mandanten, über Konkurrenten, aber auch über die Justiz. Besonders schön fand ich, was er über Christian Scherz zu sagen hatte. Der Spiegel fragt also, wie schauen Sie auf die Presserechtslandschaft, etwa den Berliner Medienanwalt Christian Scherz? Die ARD hat ihm im vergangenen Jahr eine ganze Doku gewidmet. Und Prinz sagt, ich kann es nicht beurteilen, ich habe den Film nicht gesehen. Für mich klang das so ein bisschen nach Lagerfeld über Heidi Klum, die war nie in Paris, die kennen wir nicht. Also sehr unterhaltsames Interview, kann man gut lesen. Und dann sagt er aber eben auch was über die Justiz. Und da kommen wir dann auch gleich zu deinem Thema. Denn er sagte, langes Rumprozessieren bringt nichts. Das liegt auch daran, dass die Qualität der Gerichte aufgrund der enormen Arbeitsbelastung immer schlechter wird. Ich mache das jetzt seit 40 Jahren, habe 10.000 Verfahren geführt. Ich sehe immer wieder, dass Richter irgendwelches Zeug entscheiden, das absolut abwegig ist. Schon deswegen würde ich oft empfehlen, lieber eine vernünftige Einigung anzustreben, als zu prozessieren. Das ist ein ziemlicher Abgesang, ehrlich gesagt. Mhm. Und davon hört man immer wieder. Und du hast dir jetzt, Max, ja ein Herz genommen und dich mal in dieses Thema reingewühlt, Überlastung der Justiz, ja oder nein und wieso, oder?
Ja, erstmal Respekt für diese Überleitung, Henrik. Also das kriegen wir selten so smooth hin hier im Podcast. Wahnsinn, dass zwei Themen sich so wunderbar ineinander überleiten lassen. Aber genau, ich habe vor ein paar Monaten eigentlich war das schon beschlossen, mich mal mit der Überlastung der Justiz zu befassen, diesem ganz kleinen Thema, wie steht es um unseren Rechtsstaat? Man hört ja allerorten immer die Untergangspropheten, die davon reden und auch schreiben, dass der Rechtsstaat kurz vor dem Kollaps stehe und dass ja auch nicht nur irgendwelche dahergelaufenen, sondern so prominente Leute wie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, der mal von der Erosion des Rechtsstaats gesprochen hat. Und vergangene Woche haben wir auch darüber gesprochen, dass im Bundestag alle darüber geredet haben, wie wichtig doch eine leistungsfähige Justiz sei und dass man da eben auch immer wieder was für tun müsse in Deutschland.
Offen gesagt, diese Haushaltsreden zum Justizhaushalt, die sind, glaube ich, auch jedes Mal dieselben. Aber wie sieht's denn jetzt aus? Ist alles in Wirklichkeit halb so schlimm? Also müssen wir uns doch keine Sorgen machen?
Ja, die Realität hat eben schon so ein bisschen Grautöne, völlig überraschend. Erstmal vielleicht die guten Nachrichten, das ist alles tatsächlich nicht so schlecht, wie es manchmal gemacht wird. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass in der Justiz, ich sitze ja hier in der Justizakademie, deswegen muss ich ja jetzt auch freundlich über die Justiz sprechen. Nein, Quatsch. Aber da arbeiten eben doch eben sehr viel fleißige und gewissenhafte Menschen, die für die Hälfte oder nicht mehr die Hälfte eines Großkanzleigehalts auch ähnlich viel arbeiten und dafür sorgen, dass der Laden noch läuft.
Deshalb die könnten ja auch Podcasts zum Beispiel, ne? Machen die auch nicht. Die schuften noch richtig.
Die schuften noch richtig, ja, genau. Und deswegen stehen wir in Europa auch gar nicht so schlecht da, wenn man es mal in Vergleich setzt. Da hat Deutschland sogar eher wenige anhängige Zivilverfahren pro 100 Einwohner, laut dem Justizbarometer der EU, was immer rausgegeben wird. Und auch wenn die Verfahren im Schnitt länger werden, ist zuletzt zumindest die Anzahl der sehr langen Verfahren, also solcher, die länger als 24 Monate dauern, sogar gesunken. Aber es ist statistisch trotzdem so, und da beißt die Maus keinen Faden ab, dass man in Zivilverfahren im Schnitt immer länger auf ein Urteil warten muss.
Jetzt haben wir aber ja diese ganze Debatte über die sinkenden Fallzahlen gehabt, wo große Sorge ausgebrochen war, insbesondere im Bundesjustizministerium, aber die ganze Richterschaft schien auch sehr aufgeregt gewesen. Das wird das wird weniger, warum gehen Leute nicht mehr hin und trotzdem gibt es jetzt Überlastung, das verstehe ich nicht.
Ja, also das stimmt auch im Großen und Ganzen, dass die Eingangszahlen immer weiter zurückgegangen sind in der Vergangenheit, auch wenn in den vergangenen 2 Jahren so leichte Zuwächse dabei waren. Das hatte, glaube ich, auch mit so Masseverfahren an manchen Gerichten zu tun, Stichwort Fluggastrechte und sowas. Aber im Grunde ist es so, laut einer Studie, die das Bundesjustizministerium damals auch in Auftrag gegeben hat, um eben die Ursachen dafür zu untersuchen, gibt es heute sogar weniger Verfahren pro Richterstelle als früher. Das fand ich auch spannend in Zeiten, wo man über Personalmangel spricht schon. Und diese etwas paradoxe Situation, die Verfahren werden eigentlich weniger, aber die werden gleichzeitig auch länger, das nennt man das Überlastungsparadoxon. Und das wirft natürlich auch so ein bisschen die Frage auf, woran liegt denn das eigentlich, wenn man eigentlich weniger Arbeit hat, aber es trotzdem immer länger dauert, um die Verfahren zum Abschluss zu bringen.
Und woran liegt es nun?
Ja, ich will natürlich jetzt noch nicht alles verraten. Die Leute sollen ja noch meinen Artikel auf Beck aktuell lesen, den wir euch in die Shownotes packen. Aber nur erstmal so viel richtige empirische Erkenntnisse dazu, woran das jetzt konkret liegt, gibt es bis heute nicht. Es gibt eher nur sowas wie Vermutungen, mehr oder weniger gut begründete vielleicht. Es sieht aber zumindest so aus, dass es nicht nur eine Ursache dafür gibt, sondern es ist so ein Mix aus den bekannten Dingen, zu wenig Personal, zu wenig Digitalisierung, aber eben auch einer Prozessordnung, die nicht mehr so richtig ins 21. Jahrhundert gehört.
Das hat man jetzt aber ja auch schon alles in der einen oder anderen Form gehört, oder? Die Bundesregierung hat ja inzwischen angekündigt, 500 Millionen Euro in die Justiz zu investieren. Da haben wir ja vergangene Folge drüber gesprochen, beziehungsweise du.
Ja, in der Tat. Und das ist natürlich auch erstmal nicht falsch, aber diese Erkenntnis, dass das an vielen Stellen auch systemisch angelegt ist, das Problem, bedeutet auch, so jedenfalls hat mir das der Zivilrechtslehrer Thomas Riem für meinen Artikel erklärt, dass es eben nichts bringt, wenn wir einfach nur viel Geld jetzt in die Justiz reinstopfen und wahnsinnig viele Leute einstellen und Computer kaufen und Clouds anlegen und sowas. Denn er sagt, in ein kaputtes System mehr Geld zu stecken, macht das erstmal nicht besser. Also die Ratio, man wird sich wohl was Größeres überlegen müssen. Was genau das sein könnte, das gibt es dann auch noch demnächst auf Beck aktuell zu lesen.
Das klingt wahnsinnig erbaulich, wenn ihr euch das alles mal im Detail durchlesen wollt. Den Artikel von Max und auch das Interview mit Matthias Prinz findet ihr in den Shownotes.
Ja, und zum Schluss gibt's noch was zum Schmunzeln, nämlich eine Entscheidung des VG Gelsenkirchen, die ich dir mitgebracht habe, Hendrik. Und es ging da du bist ja großer Hundefan, nehme ich an.
Ja, ich habe das schon gesehen, dass es jetzt um Hunde geht. Ich verstehe das nicht. Pia ist nicht da und jetzt trotzdem Hunde. Was kommt als nächstes? Autos?
Autos gibt's heute keine. Das war eine verkehrslose Geschichte. Ein fremder Hund hat aber eine andere Hundebesitzerin zu Fall gebracht, als er auf seinen Artgenossen losgehen wollte. Und daraufhin hat die zuständige Behörde einen Maulkorbzwang verhängt, den das Gelsenkirchen Verwaltungsgericht nun gekippt hat, weil ein Anrempeln kein Ansprengen sei.
Please explain.
Also der Hund ist eben in der Öffentlichkeit auf einen anderen Hund losgegangen und hat dabei wohl dessen Frauchen erfasst, die dann sehr schmerzhaft gestürzt ist und sich eine Prellung an der Lendenwirbelsäule zugezogen hat. Und den Lein- und Maulkorbzwang hat die zuständige Behörde dann eben erlassen, aufgrund einer Vorschrift, die so eine Anordnung erlaubt, wenn ein Hund Menschen, Zitat, in Gefahr drohender Weise angesprungen hat.
Okay, jetzt wird ein Schuh draus. Wir fangen an, Dinge auszulegen, richtig?
Genau, du ahnst schon richtig. Juristen prüfen dann natürlich erstmal, ob es sich beim Losgehen auf einen anderen Hund überhaupt um ein Anspringen im Sinne des Gesetzes handelt.
Und das tut es nicht?
Nee, wohl nicht, sagt zumindest das VG Gelsenkirchen jetzt erstmal in einer summarischen Prüfung im Eilverfahren. Nämlich Anspringen im Sinne der Norm sei nach allgemeinem Begriffsverständnis einer oder mehrere gezielte Sprünge gegen eine Person beziehungsweise an einer Person hoch. Weder eine frontale beziehungsweise nicht freundliche Annäherung, also das Wort nicht freundliche Annäherung, das merke ich mir auch mal für andere Gelegenheiten, noch ein Anrempeln seien unter diesen Begriff zu fassen. Denn, das kommt die Begründung, dabei laufe der Hund nämlich auf die betroffene Person zu. Also er springe gerade nicht an ihr hoch, sondern er renne ja an der Person vorbei und rempele sie nur an. Und das sei nicht in gleichem Maße gefährlich wie ein Anspringen in Gefahr drohender Weise, wie es das Gesetz voraussetze. Und bei letzterem, da erhebe das Tier in der Regel die Vorderpfoten, also das wird auch sehr genau dargelegt, was der Hund dann machen muss dafür, und den Kopf samt Gebiss in Richtung des Oberkörpers des Menschen, und das sei natürlich auch besonders verletzungsträchtig.
Das verstehe ich komplett. Ich weiß nur nicht, wie man den Kopf ohne Gebiss hochheben soll. Naja, jetzt gehe ich mit anderen Augen durch den Park. Danke für diesen wichtigen Beitrag aus der juristischen Fachwelt. Das war's für uns. Wenn ihr den 3. Oktober angemessen begehen wollt, haben wir übrigens auch noch was für euch. Noch eine weitere kleine Lektüreempfehlung. Wir haben nämlich einen Beitrag von Kyrill Schwarz auf Berg Aktuell. Das ist Staatsrechtler, der sich damit beschäftigt hat, wie denn das nun mit der Verfassung ist, die wir ja eigentlich haben sollten und die das Grundgesetz verlangt, die aber ja immer noch nicht da ist und diverse Reichsbürger auf die Zinne treibt. Wir hören uns kommende Woche wieder, Max, glaube ich. Ne? Wir machen nochmal die nächste Folge, glaube ich, zusammen.
Die nächste gönnen wir uns nochmal, würde ich sagen, ja.
Und damit bleibt nur noch eins zu sagen, bleibt uns gewogen.
Ciao.